Viele kennen noch nicht mal Jesus. Und ja, aber die schenken sich gerne was. Ja, und das ist bei denen ein Brauch und die nutzen diese Zeit aus, obwohl sie gar nicht wissen, worum es geht. Und ich bin Gott einfach dankbar, dass Menschen, selbst die nicht wissen, was sie feiern das, weil Jesus ist es würdig, gefeiert zu werden. Amen. Jesus ist als König der Könige, als Gottes Sohn, kommt in diese Welt. Und unser heutiges Thema, wir sind ja in der Themenreihe, man nennt ihn, sein Name ist. Und wir haben letztes Mal schon über diesen Ratgeber, der so wunderbar ist, gehört. Und heute geht es darum, man nennt ihn starker Gott. Und ich bin begeistert über die Predigt, die gleich kommen wird, weil sie mich schon total gesegnet hat. Bereits bei der Vorbereitung habe ich so gut stark erleben dürfen. Die Zeugnisse, die ich da mit drin habe, die haben mich total aufgebaut. Ich durfte schon morgens heute sehr viel Zeit in Gottes Gegenwart verbringen und einfach erleben, ihr Lieben, Gott ist stark. Und die Frage ist ja heute nicht, ob Gott stark ist oder nicht stark ist. Die Frage ist, ist Gott stark in deinem und in meinem Leben? Habe ich einen Gott, der so klein ist? Habe ich einen Gott, der vielleicht begrenzt ist auf den Sonntagmorgen? Habe ich einen Gott, der mir in der Not wichtig ist? Oder habe ich einen mächtigen Gott? Weil das Wort starker Gott, das heißt in Hebräisch El Gibor und bedeutet, er ist tapfer. Er ist gewaltig. Er ist stark. Preis dem Herrn. Wir haben einen tapferen Helden, Jesus Christus. Und wir haben bereits jetzt gehört, von der Krippe bis zum Kreuz. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber das, was gesungen worden ist, ist heute mein Thema. Das ist heute mein Thema. Weil, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich uns natürlich den 5. Vers vorlesen, wo es heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, gegeben. Ein Kind ist uns gegeben, geschenkt. Und wir haben heute dieses zweite Thema, starker Gott. Und ich habe mich gefragt, worin liegt die größte Stärke Jesu? Starker Gott? Geht es darum, dass er die Welt geschaffen hat? Aber interessanterweise heißt es hier, man nennt ihn oder man wird ihn nennen. Wisst ihr, dass hier etwas prophetisch auch in unsere Zeit hineingesprochen worden ist? Hier heißt es, dass Jesus wird geboren sein und nachdem Jesus hier gewesen ist, nachdem Jesus seine Mission erfüllt hat, werden die Menschen ihn so nennen. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, wow, Gott ist so stark. Hat das jemand schon mal gehört? Ja? Hast du das schon mal gesagt, wo du erlebt hast, eine Begegnung mit Gott und die kamen Tränen und du hast gesagt, wow, Gott ist so stark. Und hier heißt es, man wird ihn nennen und es geht um Jesus. Es geht nicht einfach darum, dass man sagen wird, ja, Gott hat die ganze Welt geschaffen und natürlich ist das so, dass wir sehen, Gott ist stark. Aber hier geht es um Jesus, dass man über Jesus sagen wird, starker Gott. Und da habe ich mich gefragt, ganz ehrlich, ich habe mich nicht erstmal gefragt, sondern ich habe eine Predigt vorbereitet, sehr viel Zeit investiert und dann durfte ich wieder mal nachts nicht schlafen und Gott hat diese Zeit gebraucht, und damit ich bete. Und wo ich gebetet habe, sagt Gott zu mir, ich spüre das so stark in meinem Herzen, dass Gott sagt, das Thema, was du vorbereitest, ist jetzt nicht dran. Ist kein schlechtes Thema, das Thema war gut, aber es ist jetzt nicht dran. Und ich spüre ganz stark, dass Gott legt in mein Herz ein Thema und ich glaube, dass das Thema heute wichtig ist und dran ist. Und dann hat er mir gezeigt, was ist wirklich die Stärke von Jesus. Ihr Lieben, wenn wir schwach sind und auf dieser Erde unser Leben wandeln, dann erleben wir Tiefpunkte, wir erleben Momente und dann brauchen wir einen starken Gott. Wir brauchen nicht eine Theorie über einen starken Gott, sondern wir brauchen etwas Praktisches, was wir erleben können, was uns Kraft gibt. Und darüber möchte ich heute sprechen zu uns. Und ihr Lieben, was ich als erstes entdeckt habe, ist, die Stärke liegt in erstes in seiner Liebe zu dir und zu mir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Mit anderen Worten, so sehr hat Gott Sege geliebt. Viktor, Alex, jeden einzelnen von, so sehr hat er dich geliebt. Wisst ihr, dass Gott, er saß da wie ein Vater und Mutter vor Weihnachten und sie sagen, ich liebe meine Kinder so sehr, wie könnte ich etwas Gutes für sie tun? Was für ein Geschenk würde ihnen zeigen, dass ich sie liebe? Was könnte ich kaufen und vielleicht blätterst du und vielleicht surfst du im Internet und du suchst und sagst, ich habe meine Kinder so sehr lieb. Ihr Lieben, wir gehen ja nicht, wenn wir Weihnachtsgeschenke einkaufen und sagen, wow, heute gibt's ja am Montag super Sonderpreis beim Realmarkt. Das, was direkt im Eingang liegt, nehme ich mit, schenke ich meinem Kind, sei froh. Nein, wir versuchen rauszukriegen, du, was ist denn für dich wichtig? Und was wünschst du dir so sehr? Wir hören ein bisschen mehr rein, wenn sie mit anderen reden. Wir sagen, schreib dir mal 20 Wünsche auf und dann sag mir mal, was das Wichtigste davon ist. Und dann schreiben sie sich vielleicht die Wünsche auf und wir versuchen rauszukriegen. Warum tun wir das? Weil wir unsere Kinder lieben. Und so war der himmlische Vater im Himmel und schaute auf die Erde und sah, dass auf der Erde Finsternis ist. Er sah, dass die Sünde die Menschheit knechtet und er hat sie so sehr geliebt. Er konnte gar nicht anders und hat gesagt, Jesus, es geht los. Die Zeit ist gekommen, du darfst los auf diese Erde. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder. Ich habe sie geschaffen, den Adam und die Eva. Ich habe sie alle geschaffen und ich möchte so sehr etwas Gutes für sie. Er sandte seinen Sohn und er gab sein Leben hin. Und oft denken wir, dass natürlich Jesus erst am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Aber Jesus hat ab dem ersten Moment, wo er den Himmel verlassen hat, sein Leben gegeben. Weil er verließ den himmlischen Thron, er verließ die himmlische Herrlichkeit bei seinem Vater. Und was passierte dann? Stellt euch einfach bildlich vor. Was passierte dann? Es ist nicht wie in einem Science-Fiction-Film, wo Jesus auf einmal wow, auftaucht im Tempel und alle sagen, wow, da ist Jesus und alle rennen hin. Sondern der Engel kommt zu Maria und sagt, du wirst schwanger werden von Gott. Und Gott wird Mensch. Und dann sagt Maria, dass der Heilige Geist kam über mich. Und sie ist schwanger geworden. Und Jesus, Gottes Sohn, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, der die Erde mitschuf, der alles über alles steht, kommt als ein Baby in diese Welt, hilflos, komplett angewiesen auf seine Mutter, wann sie ihm Essen gibt, wann sie ihm die Windeln wechselt, komplett angewiesen auf den Menschen und beginnt ganz klein diesen Weg, um zu zeigen, dass er dich und mich liebt. Preis dem Herrn. Gott ist so groß. Gott ist so stark. Und er ist so gut. Und was wünscht sich Jesus am meisten heute von uns, wenn er uns anschaut? Ich denke mal, Salomo hat das in den Sprüchen am stärksten ausgedrückt. Er sagt, gib mir, mein Sohn oder Tochter, dein Herz. Warum kann er das erwarten von uns? Weil er sein Herz auch für uns gab. Der Vater im Himmel als erstes gab sein Herz uns hin. Denn meine Wonne und mein Herz und meine Liebe bist du, spricht er zu seinem Sohn. Das ist mein eingeborener Sohn, an dem habe ich meine Liebe und an dem habe ich mein Wohlgefallen. Er ist für mich alles, er bedeutet für mich alles und ich gebe ihn ab. Und dann, was er nicht möchte, er möchte keine Oberflächlichkeit, keine Mittelmäßigkeit, er möchte nicht einfach ein Christ sein, was religiös ist und einfach nur ein paar Regeln macht und fertig aus und das Ganze ist darin verborgen. Nein, er sagt, ich gehe aufs Ganze, gib mir dein Herz. Der Vater im Himmel hat gesehen, was hier auf der Erde ist und seine Lösung ist ganz klar. Wir sehen, dass Jesus, als er umherwandelte, er sagte ihnen, was der Teufel angerichtet hat und was er immer noch anrichtet und heute genauso tut. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen, damit du Leben hast. Du kannst dir sagen, ich habe doch Leben. Ich atme, mein Herz schlägt. Ja, ein biologisches Leben haben wir, solange wir hier so sitzen. Aber hast du wirklich Leben? Hast du wirklich das Leben, was Jesus bringt? Und darüber wird es heute auch so ein bisschen gehen. Aber ich möchte auch kurz erwähnen, der Teufel ist ein Lügner. Und er ist ein Vater der Lüge. Und er versucht, die Menschen heute zu verführen. Er versucht, sie mit falschen Bildern, mit falschen Vorstellungen, mit falschen Motiven, mit falschen Ideen vom Vater wegzuführen. Auch dich und mich. Wir sind alle der Gefahr ausgesetzt, tagtäglich unseren Fokus und unsere Ausrichtung auf Gott zu verlieren und uns zu verlieben in dem, was Teufel versucht, in unserem Leben zu malen. Und Jesus sagt, lasst euch nicht betrügen. Er ist ein Dieb und er kommt und er hat nichts Gutes vor. Und Jesus sah diesen Dieb und kam und gab das Leben. Und ihr Lieben, wenn wir schauen, wir haben gerade über Kreuz gehört, wenn wir sagen, was ist die größte Stärke und die größte Kraft, die es so gibt, dann sehen wir, dass die größte Kraft liegt, indem dass Jesus sein Leben gibt für uns. Die größte Kraft liegt an Golgatha, in dem Kreuzestod Christi. Die größte Kraft, und ich komme zu meinem Punkt und zu meinem Thema, liegt im Blute des Lammes alleine. Amen. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, und das ist für uns heute wichtig und entscheidend, wenn wir das nicht nur als Theorie verstehen, sondern etwas Praktisches lernen anzuwenden. Und ich möchte heute nur über zwei Dinge reden, die das Blut Jesu Christi bewirkt in unserem Leben. Es gibt noch viel mehr. Ich habe in den letzten Wochen das Privileg gehabt, sehr viel in diesem Thema dabei zu sein, eine Kurzbibelschule zu besuchen und selbst zu erfahren, wie das Blut Jesu Christi gewirkt hat in mir. Wo ich erlebt habe, wo Jesus mir Dinge in meinem Leben gezeigt hat und erlebt habe, wo Sieg hineingekommen ist. Und deswegen möchte ich das heute mit euch teilen. Als ich mich vorbereitete, erreichte mir die Nachricht, der Evangelist Reinhard Bonke ist verstorben gestern. Und für mich war das schon jetzt kein Schock oder so. Also ich sag mal, ich habe ein bisschen verfolgt so die letzte Zeit und er war auch kränklich, er ist 79 gewesen. Aber dieser Mensch hat auf jeden Fall auf mich einen sehr großen Einfluss in den Jahren, wo ich nach Gott gesucht habe, gehabt. Seit meinem 15. Lebensjahr ungefähr habe ich, fast jedes Jahr war ich bei seinen Konferenzen mit meinen Geschwistern und wir waren gerne dahin gefahren und haben eine sehr, sehr gesegnete Zeit erlebt. Ich kann mich wie heute noch erinnern, wo ich augenblicklich geheilt worden bin in so einem Gottesdienst. Ich hatte eine ganz starke Grippe, ich hatte Fieber und in diesem Gottesdienst betete man für mich und ich hatte augenblicklich eine Heilung erlebt. Ich habe in diesen Gottesdiensten immer wieder den Ruf verspürt und ich weiß wie heute, ich weiß nicht, so 18, 19 war das mein Alter, wo wir da waren und er hat aufgerufen, nach vorne zu kommen und sagt, wenn dein Herz brennt, Gott zu dienen, wenn dein Herz brennt, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, dann komm nach vorne. Ich weiß, dass ich einer der Ersten war, der ich nach vorne gerannt bin. Das erzähle ich nicht, weil ich irgendwie besonders bin. Ja? Das erzähle ich nur einfach, was für Einfluss er auf mein Leben hatte. Und ich weiß, ich bin mit Tränen nach vorne gerannt, habe mein Leben zum 10. Mal Jesus übergeben. Ja? Habe Jesus immer wieder neu eingeladen in mein Leben, habe gesagt, Jesus, sende mich, hier bin ich. Und er hat sich damals auf so einen Hocker gestellt und hat gesagt, alle, die sich segnen lassen wollen zu diesem Dienst, kommt mal. Und wir sind von rechts und links in einer tausender Menge Schlange an ihm vorbeigegangen und er hat gesagt, der Herr segne dich und gebrauche dich. Und hat jeden einzelnen von uns gesegnet. Und ihr Lieben, das hat etwas in mir gemacht. Als ich damals da war, ich war ein Jugendlicher, ich hatte keine Ahnung, was auf mich im Leben wartet. Aber bis heute schlägt in mir dieses Herz, dieses Verlangen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ihr Lieben, in der Vergangenheit hat das bei mir nicht immer geklappt. Es gab Zeitabschnitte, wo ich das vergessen hatte. Aber immer wieder kam das hoch. Gott hat immer wieder das wieder warm gemacht und wieder aufgebaut. Und heute ist mein Verlangen, genauso zu prägen andere. Genauso anderen Menschen zu ermutigen, zu sagen, steh auf. Es gibt Kraft im Blute des Jesus. Und sein Thema war das Blut Jesu, die Kraft im Blute des Lammes, die Kraft im Blute des Jesus. Die Lieben, ich möchte einfach kurz auf seinem Beispiel, vielleicht viele von uns haben es schon mal gehört, aber einfach mal, weil es heute so ein bisschen wir über ihn sprechen, möchte ich mal einfach erzählen. Weil für viele von uns, sie verstehen nicht, warum wirkt das Blut Jesu Christi nicht in meinem Leben kraftvoll. Und er wurde so eingeladen zu einer Diskussion, zu einer TV-Show mit einem Atheisten und die saßen sich gegenüber. Und der Atheist sagte zu ihm, Bonke, du sagst immer wieder, es gibt Kraft im Blute von Jesus und ich sage dir, es gibt da gar keine Kraft. Er sagt, warum nicht? Weil seitdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, laut der Bibel, ist die Welt nur noch schlimmer geworden. Es ist nicht besser geworden mit der Welt. Und deswegen, deine Meinung unterstütze ich nicht und das funktioniert nicht. Und der Reinhard Bonnke, der hat immer so ganz tolle Einfälle. Der Heilige Geist gibt immer so ganz tolle Gedanken. Und er meinte zu ihm, du, was meinst du, gibt es in der Welt genug Seife? Ich denke schon. Dann will ich auch dich fragen, warum gibt es so viele dreckige Menschen auf dieser Welt? Er sagte, weißt du was? Damit du sauber wirst, musst du nach Seife greifen. Du musst die Seife nehmen und du musst dich einseifen. Und wenn du dich komplett eingeseift hast und abgewaschen hast, auf einmal bist du sauber. Wenn du in einer Seifenfabrik arbeitest, wirst du ja auch nicht automatisch sauber. Das heißt, du musst die Seife gebrauchen. Genau das Gleiche ist mit dem Blut Jesu Christi. Du musst es im Glauben annehmen und dich reinigen lassen vom Blut Jesu Christi. Es wird nur Kraft für dich bedeuten, wenn du es im Glauben annimmst. Der Atheist, der war erstmal total durcheinander und saß und sagte, wow, Bonnke, du bist irgendwie ein ganz anderer Prediger, weil ich habe schon mit einigen Predigern diskutiert und von dir, da geht irgendwie so eine Welle, da gibt es irgendwie so eine Kraft von dir ab. Ich glaube, ich weiß, wo der Unterschied ist. Er sagt, die anderen, das sind alles so Anfänger, so Laien. Aber du bist echt ein Professioneller. Er sagt zu ihm, lieber Atheist, du liegst wieder daneben. Das ist falsch. Ich bin nicht ein professioneller Evangelist und Prediger, sondern ich bin ein lebendiges Beweisstück für die Kraft im Blute Jesu Christi. Preis dem Herrn, ihr Lieben. Und er sagt, als ich nachher nach diesem Gespräch und nach dieser TV-Show zu meinem Auto ging, auf einmal klopfte jemand auf meine Schulter. Und ich drehte mich um und wen sehe ich da? Der Atheist steht da. Er sagt, Bonnke, könntest du für mich beten? Amen. Preis dem Herrn, ihr Lieben. Es ist Kraft im Blute des Lammes alleine. Und ihr Lieben, der erste Punkt, über den wir sprechen werden, ist heute, es ist, das Blut Jesu gibt uns Vergebung. Und bevor du abschaltest und denkst, hey, ich bin ja schon Christ, das geht mich nichts an. Nein, bleib dabei. Ja, bleib dabei, es wird interessant. Das zweite ist, was das Blut Jesu in diesem Zusammenhang uns gibt. Es gibt uns Kraft, anderen zu vergeben. Und da habe ich bin auf eine tolle Geschichte in den letzten Tagen gestoßen. Es geht um diese Karin Bulland. Hat das schon jemand diesen Namen gehört? Ja? Schon mal gehört, ja? Okay. Die Karin, sie ist durch den Seitenspruch ihrer Mutter. Da wurde die Mutter schwanger und sie ist in diese Familie geboren worden. Voller Ablehnung und Hass von den Vater und ihren Geschwistern wuchs sie auf. Das war in der DDR-Zeit noch. Nach so viel Ablehnung suchte sie nach Halt und sie fanden in der Partei, in dieser sozialistischen Partei und das, was Marx erzählte damals, glaubte und sie folgte dem nach. Und sie war viele Jahre sehr aktiv, ein aktiver Parteimitglied, der richtig viel unternahm und das war ihre Lebensideologie und sie glaubte, dass sie dadurch vielen Menschen etwas Gutes tun könnte. Aber auch in der Partei ging es sehr schwer zu, weil auch da waren korrupte Menschen. Und sie war eine sehr offene Persönlichkeit. Sie war eine Persönlichkeit mit sehr viel Gespür für Ungerechtigkeit, weil sie als kleines Mädchen so viel Ungerechtigkeit in der Familie erlebt hatte, versuchte sie alles ins Gerechte zu schieben. Und sie sagte ganz offen zu den Parteivorsitzenden, was sie alles falsch machen und so weiter und so fort. Eines Tages wird sie mit einer Zwangsjacke abgeholt. Als eine gesunde Frau wird sie in eine geschlossene Psychiatrieanstalt eingeschlossen, ans Bett gefesselt, gefoltert, geschlagen und mit viel Medikamenten, Beruhigungsmittel ständig vollgepumpt. Über mehrere Jahre lebt sie so ein schweres Leben da in dieser Psychiatrie und kurz vorm Mauerfall versucht ihre Tochter und schafft sie rauszubringen. Da, wo sie noch ist, sie sagte, sie haben mich körperlich misshandelt, sie haben mich psychisch fertig gemacht, die haben mir so einen Druck aufgebaut und haben immer gesagt, gib deine Tochter zur Adoption frei. Wir werden sie sowieso dir wegnehmen. Sie sagt, mit so vielen Ängsten, ich habe vergessen überhaupt, wer ich bin, wie ich heiße, wo ich herkomme. Ich wusste gar nichts mehr. auf dem Rollstuhl mit einem gelähmten Arm wird sie entlassen aus dieser Psychiatrie. Sie wohnt im 5. Stock mit einer teilmobilierten Wohnung und sie sagt, auf allen Vieren kletterte ich da oben in diese Wohnung rein. Und eines Tages konnte ich nicht mehr weiter. Ich bin auf die Knie gefallen und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Ich kann nicht mehr weiter. Sie sagte, ich konnte gar nicht im Bett schlafen vernünftig, weil das Bett erinnerte mich nur an Leiden und an diesen ganzen psychischen Dingen, die ich da erlebt habe. Deswegen, ich bin nachts durch die Wohnung gelaufen und irgendwo bin ich eingeschlafen. Sie sagte, ich habe angefangen zu trinken, zu rauchen, ein Leben zu führen, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber da ist sie auf die Knie gefallen und in der Nacht wachte ich auf einmal auf, sagt sie, und an dieser Bettkante, da wo sie war, stand Jesus. Da stand Jesus in seiner ganzen Körpergröße und schaute mich an. Sie sagte, ich blickte in die Augen von Jesus und ich sah so viel Liebe und kein bisschen Vorwurf. Und diese Liebe, sie hat mit mir etwas gemacht. Nach dieser Vision, nach dieser Begegnung, sagt sie, hat sich mein Leben verändert. Ich fing an täglich, ich habe eine Bibel besorgt, fing an täglich in der Bibel zu lesen, zu beten und fand in der kurzen Zeit eine lebendige Gemeinde, wo ich dann angefangen habe, ein Teil von der Gemeinde zu sein. Und das Gute oder das Interessante ist, sie hat Jesus gefunden, aber Jesus hat sie gefunden. Und sie sagt, meine Beine, da kam die Kraft wieder zurück. Meine Hand wurde geheilt. Und jetzt läuft sie ganz normal und erzählt ihr Zeugnis anderen von Jesus. Es vergingen ein paar Jahre, sagt sie, und sie hat immer wieder gespürt im Herzen, dieser Frau, die mich immer wieder gefoltert hat, oder diese Menschen, die mich immer gefoltert haben, da habe ich so einen Hass und so eine Bitterkeit in mir, ich kann ihnen nicht vergeben. Aber sagt dann, hat immer wieder sie verstanden, du Jesus hat doch mir auch vergeben. So eine, wie ich bin. Ich habe gegen ihn gearbeitet. Ich habe ohne ihn gelebt, aber er hat mir alles vergeben. Dann habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, gib mir richtige Worte. Da bin ich eines Tages einfach los. Und dann habe ich eine Frau aufgefunden, die mir so viel weh getan hat. Und dann bin ich zu ihr gekommen und habe zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich Ihnen so lange nicht vergeben konnte. Und die Frau stand da, wusste erstmal nicht, was sie sagen sollte. Dann nahm sie an der Hand, sagt, es tut mir so leid. Sagt, das war für mich, wie konnte so eine Frau, die mir so viel wehgetan hat, sich selber jetzt bei mir sich entschuldigen. Sagt, ich habe ich richtig gehört? Können Sie mich nochmal an der Hand nehmen und mir nochmal das Gleiche sagen? Sie sagt, ja, es tut mir leid. Und sagt, warum haben Sie so viel Böses an meinem Leben gemacht? Sagt, weil ich Angst hatte, wenn ich das nicht tun würde, wäre ich auch ein Patient in dieser Klinik. Ich habe aber 4 Kinder. Und somit bekommt sie Kraft von Gott, ihr zu vergeben. Das ist nur mit Jesus möglich, ihr Lieben. Durch die Kraft des Blutes Jesu ist möglich, Vergebung zu empfangen und Vergebung zu geben. Wisst ihr, wenn wir über Vergebung sprechen, der Sünden, ist vielleicht bei dem einen oder dem anderen ein Gedanke, und ich wiederhole mich jetzt inzwischen, gut, das geht jetzt vielleicht für diejenigen, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben. Ja, einerseits schon, aber ich habe gemerkt, in meinem Leben nicht unbedingt. Ich habe mal so einen Ausdruck gehört, wie sieht's aus mit einem Leben ohne Geheimnisse? Und das ist so die Frage, führst du ein Leben ohne Geheimnisse? Oder hegst du tief in deinem Herzen, in der Hinterkammer deines Herzens, ein Geheimnis? Vielleicht hast du einen Fehler im Leben gemacht, eine Sünde begangen und dieses Geheimnis hütest du. Ich denke mal, wir erinnern uns alle an David, als David mit Bathseba Ehebruch beging und versuchte es zuzudecken. Und er lebte ein Leben mit Geheimnissen. Das heißt, er ging aus, ging ein wie ein König, aber im Herzen trug er ein Vergehen und er trug im Herzen etwas, was ihn immer ständig belastete. Weil wir lesen im 51. Psalm, 5. Vers, denn ich kenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor den Augen. Ihr Lieben, ich möchte heute da ganz kurz darüber sprechen, dass die Sündenvergebung ist nicht nur ein Teil, wenn wir uns bekehren. Die Sündenvergebung ist eine Regelmäßigkeit in unserem Leben. Weil wir wissen, dass es eine Sünde gibt, die es nicht vergeben wird. Ja? Wenn wir sprechen zum Beispiel, wenn wir den Heiligen Geist schmähen und Heiligen Geist verlästern, Aber es gibt noch eine Sünde, die auch nicht vergeben wird, wenn wir sie nicht bekennen. Und Jesus, der so sehr daran interessiert ist, dass unser Herz rein ist, ist am Kreuz für uns gestorben. Und wir sehen, begonnen ab Gethsemane vergießt er Blut. Ab Gethsemane, wo er Blut schwitzt, weil er solche Kämpfe hat. Sein Ziel ist, dass wenn du und ich eines Tages selbst als Kinder Gottes einen Fehler gemacht haben, Vergebung bekommen. Und heute ist mein Wunsch einfach, dass wir in unserem Herzen nicht einfach nur Schuldgefühle hin und her schieben. Heute ist mein Wunsch, dass wir in unserem Herzen ein Verlangen haben nach Reinheit im Leben mit Gott. Reinheit bedeutet, ich bin kein Mensch der Geheimnisse. Ich schleppe nicht Dinge versteckt in meinem Leben und ständig habe ich Angst, dass es jemand entdeckt und ständig muss ich mich absichern und ständig muss ich immer aufpassen, mich wegdrehen und ständig muss ich vielleicht Codes ändern in meinem Handy oder in meinem PC oder wo ich bin, das, was ich mache. Ständig versuche ich, alle Maßnahmen zu treffen, dass bloß keiner erfährt, wer ich wirklich bin. Aber ich möchte dir sagen, du bist es nicht, was du machst. Ich möchte dir sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes und Gott hat großes Interesse daran, dass du in der Vergebung und mit Reinigung lebst. Der Teufel sagt, schau mal, was du tust und dann sagt er, und das bist du. Die Menschen sagen dir, habe ich nie gedacht, dass du sowas tun würdest und jetzt, wo du das getan hast, habe ich das erfahren. So bist du. Und wir tragen mit uns einen Aufkleber. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Verlierer. Ich bin jemand, der es einfach nicht schafft im Leben. Und leben in einem Leben immer wieder diese Sünde. Und so wie David sagt, diese Sünde ist ständig vor meinen Augen. David wacht um 3 Uhr nachts auf und sieht nur noch, oh, was habe ich gemacht? Er geht über seinen Palast und seine Diener stehen da und er sieht die Diener und die gucken ihn an und er denkt, hey, die haben es bestimmt auch schon alle erfahren. Hey, die wissen bestimmt schon, was ich ja gemacht habe. Und oh, die dürfen das bloß nicht erfahren. David fängt sich an zu verstecken in seinem Büro, ja. Er sitzt den ganzen Tag da und traut sich nicht mehr rauszukommen, weil er denkt, alle Menschen, die ihn sehen, sie sehen, was für eine schlimme Sünde er getan hat. Das größte Problem von David ist, er hat vergessen, wie gut Gott ist. Er hat vergessen, dass Gott es gut mit ihm meint und er ihm gerne vergeben würde. Natürlich ist die Sünde sehr schrecklich, die er begangen hat. Darüber sprechen wir gerade nicht. Aber David lebt mit diesem Bild. Und meine Frage ist heute für meinen ersten Punkt, lebst du ein Leben ohne Geheimnisse? Wow, das ist ein sehr, sehr, sehr tiefes Thema und wir können nur selber in uns jetzt hineinblicken und sagen, da gibt's auch so ein paar Dinge in meinem Leben, wo ich immer wieder von meinen Augen hochkomme. Irgendwie habe ich das noch nicht so geregelt. Und du sagst, ich traue mich nicht, zu den Ältesten zu gehen, zum Pastor zu gehen und was denkt er nachher von mir und was denken die Leute von mir, dann besser ist es, ich behalte es erstmal für mich. Und ich versuche das zu verdrängen, ich versuche das ja, vielleicht durch die Lautstärke des Lebens zu verdrängen, aber ich komme davon nicht los. Der Sohn, glaube ich, von David, der das geschrieben hat, hat etwas verstanden. Er sagt, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden, preis dem Herrn. Ihr Lieben, Barmherzigkeit gegen das Leben in Sünde. Barmherzigkeit Gottes gegen das Leben in Schuld und in Sünde. Wir dürfen entscheiden. Ich verharmlose jetzt nicht irgendwelche Sünden, nur mein Schwerpunkt ist heute Vergebung. Du darfst in die Vergebung hineinkommen. Ihr Lieben, wenn wir, ich sag mal so, wenn Mann und Frau auf dem Bett liegen, auf demselben Bett liegen, heißt es noch nicht, dass alles okay ist. Wenn da eine geheime Sünde ist, dann ist es wie eine Mauer zwischen den beiden. Wenn sie etwas in sich trägt, wenn er etwas in sich trägt, kann von außen alles super aussehen, aber da ist eine Mauer. Wenn ich hier vorne stehe, singe oder predige und sehe super heilig aus, heißt es noch nicht, dass da alles super rein und sauber ist. Nur ich merke, dass die Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr mit mir ist. Der Saulus ist ausgezogen und wollte Dinge drehen und machen, aber die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes war nicht mehr mit ihm. Der David traute sich nicht mehr aus seinem Haus heraus, weil er wusste, Gott ist nicht mit mir. Bekenne sie. Schwierig. Es ist schwer. Aber ich glaube, dass Gott einen Weg hat für uns, der würdig ist. Der menschenwürdig ist. Interessanterweise, dass der Teufel gerne aktiv ist, wenn es dunkel ist. Ihr Lieben, solange es im Zimmer dunkel ist, da erzählt der Reinhard Bonke so ein Beispiel und sagt, wenn es im Zimmer dunkel ist und dann hörst du von hinten ein Röhren und du denkst, wow, da ist ein Löwe hinter mir. Dann gehst du zum Schalter, machst das Licht an und drehst dich um und siehst, da steht eine Maus mit Mikrofon. Ja, hat überhaupt keinen Sinn gehabt, sich so viel Angst zu machen. Der Teufel ist ein Lügner und er versucht uns in der Finsternis Angst einzujagen und deswegen heißt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber wisst ihr, wer wirklich der Löwe ist? Wer der Löwe vom Stamm Juda ist? Wer ist das? Jesus. Er hat die Macht und er hat die Kraft und er hat die Vergebung und er hat die Reinigung, ihr Lieben. Preist dem Herrn. Und der Teufel ist ein Löwe, der ein Löwe gerne sein möchte, aber es ist ein Fake. Der Teufel für die Menschen, die mit Jesus Christus sind, sie sind geborgen in ihm. Preist dem Herrn. Und deswegen, ihr Lieben, was passiert, wenn wir bekennen? Ich spreche jetzt nicht davon, dass du es mir bekennst. Ich brauche deine Sünden nicht. Definitiv nicht. Es ist auch ein Weg. Ich darf als Diener oder andere Diener, wir dürfen gerne euch führen in die Freiheit. Aber das heißt nicht, dass du es mir bekennst. Das heißt, dass du Gott bekennst. Wenn du Gott bekennst, dann schaltest du Licht ein in deinem Leben. Wenn du auf einmal laut aussprichst und sagst, Vater im Himmel, ich bekenne meine Sünde, ich habe das und das und das in meinem Leben erlaubt und das war nicht gut. Das zerstört meine Ehe, das zerstört meine Person, das zerstört meine Gemeinde, und ich möchte frei sein davon. Dann bekenne ich und dann bekomme ich Freiheit, preis dem Herrn. Ihr Lieben, und Jesu Blut ist stark, um dich reinzuwaschen, um dich davon frei zu machen. Wisst ihr, was als nächstes passiert, wenn wir geschafft haben, sie zu bekennen? Wir bekommen Kraft, Menschen zu vergeben, von denen wir gefangen worden sind in unserem Leben. Wisst ihr, dass Unvergebenheit in unserem Leben gegenüber anderen Menschen unser eigener Gefängnis ist? Der Teufel sagt zu uns, wenn du dem und dem nicht vergibst, dann hast du ihm so richtig heimgezahlt. Aber der Teufel ist ein Lügner. Wenn du ihm vergibst, dann wirst du auf einmal frei. Unvergebenheit gegenüber anderen Menschen ist ein Gefängnis für mich. Der andere weiß es vielleicht noch nicht mal, dass du ihm nicht vergeben kannst. Aber der Teufel lügt uns an. Und deswegen, wenn wir bereit sind, Vergebung von Jesus anzunehmen, wenn wir müde geworden sind in gewissen Dingen unseres Lebens, dann, ihr Lieben, bekommen wir Kraft durch das Blut Jesu Christi, meinen Nächsten zu vergeben. Vielleicht deinen Eltern, die dir vor 50 Jahren wehgetan haben und du trägst es immer noch heute mit dir, wo dein Vater dir vielleicht gesagt hat, es wird nichts aus dir. Oder deine Lehrerin oder im Kindergarten, deine Leiterin, die hat gesagt, du bist dumm. Und du trägst es heute noch mit dir und du denkst die ganze Zeit, ich bin hässlich. Eine Lüge, die in dein Leben hineingesprochen wurde, schmerzt immer noch. Ihr Lieben, ich selber habe über viele Jahre eine Lüge getragen, wo meine Lehrerin im zweiten oder dritten Klasse zu mir Dinge gesagt hat. Und ich habe so lange sie getragen, bis ich öffentlich in einem Gebet habe gesagt, ich habe sie mit Namen genannt. Ich habe gesagt, Rosa Rachimovna, ja, das war in Usbekistan. Ich vergebe dir in Jesu Namen. ich trage nichts mehr. Durch die Hilfe meines himmlischen Vaters, ich vergebe dir. Du hast damals in mein Leben Worte gesprochen, die mein Leben so viele Jahre geknechtet haben. Und diese Unvergebenheit war die Lüge des Teufels, die mich festgehalten hat. Ich habe sie losgelassen. Wisst ihr, wie schön das ist? Wisst ihr, was für ein Segen, wie viel Raum es öffnet sich in deinem Herz für Liebe Gottes? Das ist so wunderbar. Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen und wir werden heute ein bisschen Zeit fürs Gebet nehmen. Vielleicht dauert es heute ein bisschen länger, ja, ihr Lieben. Aber mein Ziel ist heute, dass viele von uns heute herauskommen und sagen, wir haben einen starken Gott, der vergibt, der reinigt, der mir eine zweite Chance gibt, der verurteilt mich nicht, sondern er liebt. Und ich bin sein geliebtes, bedingungslos geliebtes Kind Gottes, eine Tochter oder Sohn Gottes. Das zweite ist, Jesu Blut reinigt unser Gewissen und unser Innerstes. Wie gesagt, ich war vor einigen Tagen, durfte ich an so einem Bibelschulseminar teilnehmen, wo ich viel Dienst empfangen habe, auch für mich. Und ich habe ein Ehepaar kennengelernt, die diese Woche, da waren wir vielleicht 300-400 Leute an diesem Seminar und die haben uns gedient, Pastoren. Und ich habe dann eine Geschichte erfahren von der Frau des Pastors, die sehr offen sind und erzählen sehr offen über ihre Vergangenheit. Und ihre Geschichte war so, als sie noch im Teenageralter, also jugendlich heranwachsendem Alter war, war sie noch kein Christ. Und sie hatte einen Freund gehabt, der auch kein Christ war. Sie sagt, er hat mich sexuell sehr, sehr wehgetan und ganz oft. Gerade auf dem intimen Bereich war er sehr gewalttätig, dieser Freund. Er hatte Angst, ihn zu verlieren und er hat Dinge gemacht, die sind für mich wie Bilder, die sind für mich wie gespeichert komplett worden. Sie hat sich später bekehrt, diese Frau. Diese Beziehung war irgendwann beendet. Und diesen Pastor, den ich da kennengelernt habe, sie hat sich dann bekehrt und die haben irgendwann geheiratet. Aber sie sagt, diese Momente, das sind für mich, ich hatte so viel Schuld in mir getragen, weil ich immer wieder zurückblickte, was damals passiert ist. Weil ich immer dahin schaute und das waren wie gespeicherte Bilder bei mir. Ich konnte auf den Knopfdruck mich zurückerinnern an diese gewaltigen Momente, da wo mir so weh getan worden ist. Ich habe so drunter gelitten, jahrelang, als Christ. Diese Erinnerungen, diese Bilder. Man sagt, diese Bilder, die sind wie auf der Netzhaut eingebrannt. Das sind wie so Spuren in unserem Innersten, in unserem tiefen Innersten. Wir können uns einmal etwas gesehen haben, können wir uns tausendfach das Ganze immer wieder hochfahren in uns. Und sie sagt, ich schaute immer wieder zurück und ich war voller Schuld, mein Gewissen plagte mich und ich war voller Schmerz. Aber dann habe ich in der Schrift entdeckt eine Bibelstelle. Da heißt es, deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch die Taten, die letztendlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, den lebendigen Gott zu dienen. Das Blut Jesu Christi gab ihr Befreiung und sie sagt, für mich war es auf einmal wie weg. Und in der Nacht bekomme ich einen Traum. Einen Traum, ich halte in der Hand so negative, die man so früher, ihr kennt das vielleicht früher im Fotoapparat, ja? So negative, die man, so ein Film. Und ich schaue auf diesen Film und da drauf ist gar nichts. Preis dem Herrn. Sie sagt, das war für mich wie eine Befreiung. Und in diesem Traum nehme ich diesen Film und schmeiße ihn in die Mülltonne. Und seit diesem Tag bin ich frei von der Vergangenheit. Mein Gewissen verklagt, mein Innerstes, diese Bilder, die kommen nicht mehr hoch. Ich bin frei davon. Dieser Schmerz, den ich immer jahrelang mit mir getragen habe, der ist vorbei. Ihr Lieben, die Vergangenheit ist oft in unserem Leben, hat Dinge auf uns, Spuren hinterlassen, die mit Schmerz verbunden ist. Vielleicht hast du in der Vergangenheit eine große Enttäuschung erlebt und dieser Schmerz, der ist auf Klick wieder da. Der ist sofort wieder da. Du bist sofort in der Situation wie vor 20 Jahren, wie vor 10 Jahren, wie vor 30 Jahren. Ein anderes Beispiel, was ich gelesen habe über einen Mann, wie er zu Gott fand. Er sagt, er ist mit 7 Jahren, als kleiner Junge, ist er in die Scheune gegangen und da ist er auf ein pornografisches Heft gestoßen, den sein Vater da in der Scheune versteckt hat. Und dieser kleine Junge mit 7 Jahren sieht zum ersten Mal Bilder, die ihn erstmal erschrecken, aber im zweiten Moment etwas in ihn wecken. Und es beginnt eine jahrelange Sucht, die immer sich mehr und mehr steigert. Es musste immer mehr sein. Und er sagt, in schon sehr jungen Jahren habe ich eine Freundin gehabt, ein Mädchen gehabt. Und dieses Mädchen wurde schwanger und wir mussten abtreiben. Und es ging eins zum anderen. Irgendwann habe ich sie geheiratet. Ich habe gehofft immer, die Ehe, sie wird mich freimachen davon. Wenn ich sie heirate, dann ist alles gut. Aber er sagt, es war nicht so. Diese Bilder, die waren wie ein Bilderbuch in meinem Kopf. Sie waren immer da, sie waren anwesend. Er war damals noch kein Christ. Er ist später durch einen Freund entdeckte er Jesus. Und irgendwann stand er in dieser Zeit mehrere Ehebrüche schon hinter sich, weil der Mensch einfach unsättlich war, unstoppbar war. Dann kam er zu seiner Frau und gestand ihr alles. Die Ehe hing am seidenen Faden, aber die Frau hat gesagt, du, ich gebe dir noch eine Chance. Wir wollen für die Ehe kämpfen, weil auch sie ist inzwischen zu Jesus gekommen. Und sie fingen an, gemeinsam zu kämpfen. Aber er sagt, weitere Jahre als Christ, ein ständiger Kampf mit Bildern, die meinen ganzen Kopf erfüllten. Immer wieder ein Kampf, ihr Lieben, der hatte bis zu einem bestimmten Moment, er war in einem Gottesdienst so wie heute, wo es gesprochen worden ist, durch das Blut Jesu Christi kann dein Gewisses, ja dein Innerstes, das durch die Vergangenheit vielleicht verunreinigt worden ist, kann frei werden. Und er erlebte Befreiung. Er sagte, dieser Bilderbuch schien so, als wenn er gelöscht wäre aus meinem Herzen. Und ab diesem Moment habe ich wirkliche Freiheit erlebt. Der erste Weg dahin, um das zu glauben, um das zu akzeptieren und das anzunehmen, ist zu glauben, dass dir vergeben worden ist. Ich möchte mit euch heute ein paar Gebete machen und wir werden auch darüber beten, dass dir vergeben wird. Aber wir werden auch darüber beten, dass das Blut Jesu Christi heute mein und dein Gewissen reinigt. Es ist dir vergeben und du bist frei. Es gibt nicht immer unbedingt durch ein sündhaftes Verhalten, dass du irgendwelche Bilder oder Schmerzen mit dir trägst. Ich habe noch eine Geschichte mit. Vielleicht sind das heute viele, aber ich möchte durch diese Geschichten uns heute einfach zeigen, vielleicht findest du dich wieder in diesem Bereich und du sagst, stimmt, ich habe auch etwas Ähnliches. Es geht um einen Mann oder eher gesagt um eine Familie mit 4 Kindern. Die leben in Holland in der Nähe von Amsterdam und eines Tages geht deren Einfamilienhaus in Flammen auf. Und dieser Mann, der im ersten Stock schliefen 2 Kinder und im zweiten Stock schliefen noch 2 seiner Jungs, er rennt in den ersten Stock und schafft die ersten beiden Kinder rauszuholen. Als er in den zweiten Stock rennen möchte, geht's nicht mehr, weil das ganze Treppenhaus steht bereits in großen Flammen. Er rennt nach draußen zum Nachbar, holt die Leiter, stellt sie ans Dach und versucht durchs Dach da einzudringen. Aber als er da oben ist, ist bereits alles schon am Brennen und er kann nicht helfen. Aber in der Zeit, wo er da oben versucht, hört er ständig die Stimmen seiner Jungs, die rufen, Papa, Papa, hilf uns. Er kann nichts machen und sie verbrennen in diesem brennenden Haus. Ein Trauma. Eine Zeit beginnt für ihn der schlaflose Nächte. Er kann kein Auge mehr zu. Er hört ständig die Stimme seiner Söhne. Er sieht ständig das Bild. Er riecht förmlich dieses Feuer. Ständig das, was er da erlebt hat. Und das geht Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Man sagt über ihn, er hat die besten Ärzte genommen, damit sie ihm helfen. Und sie versuchen, da so ein bisschen einzudämmen mit verschiedenen Antidepressiva und Beruhigungsmitteln und alles Mögliche. Und es scheint, als ob es etwas besser ist. Er ist übrigens ein Christ, war auch damals schon Christ, als es passierte. Und ich glaube, 1993 ist eine israelitische Maschine abgestürzt über Amsterdam, über einige Hochhäuser. Und er erlebt das sichtbar, diese Flammen und diese Explosionen. Und das wird in ihm wieder so wach. Das wird nur noch schlimmer. Schon in einem hohen Alter sitzt er in einem Gottesdienst, wo über Kraft des Blutes gepredigt wird und dass Jesus frei macht uns von der Vergangenheit. Dass diese Bilder, die auf unserer Netzhaut irgendwo gespeichert sind, dass sie gelöscht werden. Er sitzt hinten. Die Leute gehen nach vorne, sie werden eingeladen zum Gebet. Er sitzt hinten. Aber er packt sich an diese Hoffnung. Und er lebt Freiheit. Jesus reinigt ihn. Sein Innerstes wird gereinigt. Und er kann ab diesem Tag schlafen. Ist inzwischen schon verstorben, aber seine Frau, sie hat so den Pastor weitergegeben, sagt, egal wo du bist, erzähl diese Geschichte. Jesus reinigt unser tiefstes Innerstes. Ihr Lieben, wir dürfen als geliebte Kinder Gottes, wir dürfen in Freiheit leben, preis dem Herrn. Wir müssen nicht die Vergangenheit, die Opfer der Vergangenheit sein. Wir müssen nicht die Opfer der Sünde sein. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, Leben im Überfluss. Und das soll jetzt nicht einfach nur ein Zitat sein, es soll für uns alle greifbar sein. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, über wie Jesus das getan hat. Und ich möchte uns heute einladen, wir werden heute hier vorne Gebet machen. Wir werden ein Gebet machen, wo du bekennen kannst, nicht mir, Jesus. Und wir werden das heute so machen, dir wird keiner zuhören, hab keine Angst. Das Lobpreisteam wird vorne hier dienen und wir werden Zeit nehmen, wo du um Vergebung bitten wirst, kannst. Ich werde dir helfen. Wir werden gemeinsam beten. Nachher kannst du persönlich beten. Vielleicht hast du einen anderen Fall und du sagst, ich brauche wirklich diese Reinigung, meine tiefste Reinigung, damit die Vergangenheit und das, was war, wo ich weiß, dass ich Vergebung habe, aber die Bilder oder die Schmerzen aus der Vergangenheit, sie sind immer noch da. Vielleicht wurdest du verraten. Von jemandem, von deinen besten Freunden. Du brauchst diese Reinigung. Du darfst die heute erleben. Jesus möchte, dass du heute rausgehst als jemand, der frei ist. Amen. Du darfst heute erleben, was Jesus schon so lange her für dich getan hat.